Ja, ich grüße Sie zu der Wittgenstein-Veranstaltung. Wir werden heute das erste Mal so richtig an der Materialität anklopfen, andocken und nicht nur die Textbasis der philosophischen Untersuchungen das erste Mal etwas genauer ins Auge nehmen, sondern also nicht Text im Sinne von etwas, was man neutral mitteilen kann, sondern ich werde Ihnen auch, wie ich das letzte Mal schon versprochen habe, zeigen, wie das aussieht in den Manuskripten. Sie haben keinen direkten Zugang zu diesen Faksimiles. Wenn Sie es interessiert, sprechen Sie dann mit mir. Was ich aber zuerst in Erinnerung rufen möchte, ist der allgemeine Outline von dem, was ich Ihnen das letzte Mal präsentiert habe, nämlich die Genese der philosophischen Untersuchungen selbst, weil Sie das jetzt nochmal brauchen, um zu verstehen, was ich sage und was die ersten vier Absätze, also Paragraphen betrifft, denn diese Genese, von der da die Rede ist, läuft auf zwei verschiedenen Ebenen. Nicht? Das eine sind die Quellen der philosophischen Untersuchungen ganz generell und damit verbunden natürlich ist es, dass das auch die ersten vier Paragraphen betrifft. Die ersten vier Paragraphen haben aber eine noch viel kompliziertere Geschichte, oder einigermaßen komplizierte Geschichte, die sich absetzt von den Komplikationen der philosophischen Untersuchungen allgemein. Also, um es in Erinnerung zu rufen, was ich Ihnen das letzte Mal gezeigt habe, Sie können das unter wittgensteinphilo.at abrufen, unter dieser Lehrveranstaltung im Wintersemester 2002-2003. Signifikante Beginn des Arbeitsprozesses an den philosophischen Untersuchungen ist das Blue Book. Das Blue Book ist 34 diktiert worden in Englisch, wird von Wittgenstein im zweiten Teil des Manuskripts 115 versuchsweise ins Deutsche überarbeitet. Diese Überarbeitung bricht er ab mit den schroffen Worten, dieser ganze Versuch der Umarbeitung ist nichts wert, setzt sich aber neuerlich an die Sache ran und produziert im Herbst 36 diese Urfassung, das Manuskript 142. In dieses Manuskript gehen viele andere Vorstufen mit rein. Die Urfassung wird getippt. Im Manuskript 220 ist die enthalten. Manuskript 220 wird nochmals weiter bearbeitet, angereichert. Es führt zu einer sogenannten bearbeiteten Zwischenfassung. Diese Terminologien sind Terminologien von der von Wricht Joachim Schulte Editionsgeschichte. Diese bearbeitete Zwischenfassung aus dem Jahre 1942 liegt vor im Manuskript 239. Und jetzt schauen wir uns die letzte Stufe davon an. Diese bearbeitete Frühfassung, das wiederum führt zu einer bearbeiteten Zwischenfassung 45, in die Materialien aus den früheren Arbeitsprozessen reingehen und die, wie ich Ihnen vorgestellt habe, nicht im Manuskript vorhanden ist, sondern rekonstruiert werden muss. Die Zettel dieser Ausgabe sind verwendet worden in anderen Manuskripten. Für diese Zwischenfassung gibt es das Vorwort Cambridge 45 und von da aus werden drei Exemplare getippt im Katalog Item 227, derzeit zugänglich, 45, 46, ein Exemplar verloren gegangen, zwei Exemplare mit jeweils unterschiedlichen handschriftlichen Anmerkungen liegen in Cambridge. So, jetzt sehen wir uns die Geschichte an, kurz mal, wie das mit den ersten vier Absätzen aussieht. Das haben Sie auch in einer solchen Schautafel. Kurz gesagt ist es so, also kurz gesagt ist kein richtiger Ausdruck, aber es ist die Frage, wie viel und wie gerecht man der Sache werden kann. Worauf ich mich da beziehe, ich habe das schon mal zitiert, ist eine kleine Studie von Alois Picher, die Textgenese der philosophischen Untersuchungen, Paragraph 1 bis 4. Da hat er das ganz genau nachvollzogen. Allerdings von der grafischen Darstellung ist das ein bisschen verbesserungsbedürftig. Ich zeige Ihnen, was seine Vorstellung von grafischer Darstellung der Verhältnisse ist. Das sieht so aus und ist also nur für Leute, die wirklich sich mit besonderer Selbstverachtung in die Sache einarbeiten, leicht zugänglich. Diesbezüglich will ich aber doch noch erwähnen, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich die Verständigung bekommen habe. Ich habe schon mal gesagt, ich habe eine Erasmus-Verbindung zur Universität Bergen und zum Wittgenstein-Archiv. Das hat dazu geführt, dass eine Kollegin sich schon dafür interessiert hat im Jahre 2004. Ich habe auch fürs Jahr 2003 noch Studienplätze übrig. Also wenn Sie ein Semester in Bergen studieren wollen, am Wittgenstein-Archiv arbeiten wollen, sich das ganz genau anschauen wollen und Expertin dafür werden wollen, dann wenden Sie sich an mich. Ich komme zurück zu dem, wenn ich schon alles Bücher genannt habe, mit dieser kleinen Studie über die Textgenese von 1 bis 4, dann mache ich Sie auch noch darauf aufmerksam, dass in der Dissertation von Alois Picher, die er mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, diese sehr hilfreiche Auflistung der Textsituation von 1 bis 4 vorhanden ist. Ich habe das im Seminarapparat in der Bibliothek zur Verfügung gestellt. Wenn Sie es schon mal angesehen haben, haben Sie vielleicht am Anfang gestutzt. Ich sage es Ihnen jetzt gleich nochmal. Das sind Seiten 246 und folgende, geht bis 266 und ist aber so zu verstehen, dass bestimmte Unterabteilungen einzuhalten sind. Sie sehen das an den Zahlen da oben. Es ist leider für das erste Paket fehlt die Zahl, die 1 ist sozusagen selbstverständlich, das sind die ersten vier Seiten. Ab dem zweiten Paket sehen Sie es hier oben. Das ist das zweite Paket, das dritte Paket und das vierte Paket und jeweils diese Pakete muss man jeweils, wenn man genügend Platz am Schreibtisch hat, untereinander legen. Das sind Parallelversionen von jeweils drei Manuskripten der Zeitachse entlang. Das ist also eine Synopse, die Sie hier haben und die Ihnen doch die Möglichkeit gibt, um auf diese Sache noch einzugehen, die Sie das letzte Mal erwähnt haben, hier genau für sich selber zu prüfen, welche inhaltlichen Änderungen da abgelaufen sind. Ich werde heute eine Reihe von Sachen sagen, die Sie da auf die Fährte bringen können, auf die richtige. Gehe aber vorher nochmal kurz diese Sachen durch. Dann, diese Sachen brauchen Sie im Prinzip auch, um hier den Boden unter den Füßen zu behalten, wenn Sie mit lauter Zahlen, Jahreszahlen, Seitenzahlen und so weiter konfrontiert sind. Ist es hilfreich, in etwa zu wissen, wo man das zuordnet. Beginnen tut das Ganze, das hatte ich das letzte Mal auch schon gesagt, im Manuskript 111, in dem Manuskriptband, der auch im Druck zugänglich ist, in der Wiener Ausgabe Band 4, das hatte ich auch schon erwähnt. Auf Seite 15 bis 19 kommt das erste Mal das Motiv in Wittgensteins Hand selber vor. Sie merken, Und dann, das ist schon ein sehr interessantes Ding. Damit werde ich mich jetzt dann auch noch eingehender beschäftigen. Ich habe Ihnen gesagt, die philosophischen Untersuchungen fangen an, wie es sozusagen vertretbar ist im Jahre 36, also die Frühfassung. Und hier sind wir plötzlich im Jahre 31. Wir sind 5 Jahre vor dem Beginn dessen, was man philosophische Untersuchungen nennen kann. Aber der Beginn der philosophischen Untersuchungen, diese ganze Geschichte mit dem Wittgenstein, stammt aus 31 und tritt da auf, das werden wir dann gleich sehen, im Zusammenhang mit einer Reihe von bekannten, wichtigen, schwierigen Problemen, die in jedem Fall er ist in jedem Fall eingebettet in diesen Manuskriptzusammenhang und steht nirgends am Anfang. Aus diesem Manuskript wird das Ding getippt und das, also die getippte Variante finden Sie im Katalog 211. Das sind Bemerkungssammlungen, die dazu führen, dass man das Wittgenstein, also die angelegt worden sind mit dem Ziel, Wittgensteins Arbeit von 29 bis im Prinzip 32 in den Manuskripten 211 und 212 zu sammeln, um sie weiter verarbeiten zu können. Diese Sammlung hat dann einen Endpunkt, einen ersten Endpunkt gefunden im sogenannten Big TypeScript, Katalog Nummer 213. In diesem Big TypeScript kommt die Augustinus-Stelle zwar nicht mehr in demselben, also die, wie soll man das sagen, kommt das erste Mal systematisiert vor. Im ersten Fall ist es nicht systematisiert, sondern tritt einfach auf. Im Big TypeScript hat das eine ganz systematische Stelle, die ich Ihnen zeigen möchte, die aber nichts zu tun hat mit dem Beginn eines Buches. Das ist also mitten im Buch. Sie sehen hier Seite 25 des TypeScripts, ist angesprochen. Dann macht sich Wittgenstein daran, das Big TypeScript, das passiert also 33, das Big TypeScript umzuarbeiten. Im Rahmen dieser Umarbeitung gibt es auch eine Umarbeitung der Anfangspassage im Manuskript 114 und dabei stoppt das Ding mal, und zwar zwei Umarbeitungen sogar, dabei stoppt das Ding mal und es gibt einen zweiten Zugang zu dem Problem, also aus einer etwas anderen Ecke. Das ist ein Thema, das ihn beschäftigt hat, mit diesem Motiv ist er sozusagen umgegangen und hat in dem im Yellow Book, das Yellow Book sind Vorlesungsmitschriften aus Cambridge im Jahre 33. Diese Vorlesungsmitschriften zeigen uns, dass er in den Vorlesungen in Cambridge von diesen Dingen Gebrauch gemacht hat und dass er also in diesem Zusammenhang sind auch bestimmte Eintragungen im Manuskript 115 zu sehen, im ersten Teil des Manuskripts. Das heißt, diese Überbrückungsgeschichte kann man berücksichtigen, um dann aber festzustellen, aus dieser Geschichte, aus dieser Yellow Book-Geschichte ergibt sich eine gewisse weitere Fortsetzung im Brown Book. Das Brown Book ist das, womit als Vorstufe die philosophischen Untersuchungen beginnen, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Für diese Brown Book Diktate, das sind nun keine Vorlesungsmitschriften, sondern Diktate. Für die Brown Book Diktate, für die ersten paar Seiten, gibt es einen separierten kleinen Manuskriptteil, Manuskript 141. Da kommt der Augustinus ebenfalls vor. Und hier sehen wir schon, dass die Sache in die Richtung des gewöhnlich, also des gewöhnlich bekannten Strukturaufbaus der philosophischen Untersuchungen gerät. Denn das hier ist das erste Mal, also im Jahre 34, ist es das erste Mal, dass er die Augustinus-Zitatstelle an den Anfang eines geplanten Buches setzt. Also das ist die Stelle, wo er das zu einem Beginnstatement macht. Es ist eine interessante Frage, auf die ich dann auch eingehen werde länger und die ja etwas zu tun hat mit den Interpretationsfragen, über die ich gesprochen habe zu Beginn des Semesters, ob eine Stelle, wenn sie in einem Kontext steht, was anderes bedeutet, als wenn sie in einem anderen Kontext steht. Nicht? Die These der Eike von Savigny nachgeht, ist ja die, dass das überhaupt keine Rolle spielen sollte. Ich habe eine Textpassage, ich muss diese Textpassage, kann diese Textpassage interpretieren, ich kann die übersetzen in bestimmte philosophische Statements und ob diese Textpassage links unten oder rechts oben oder neben meiner Milchrechnung oder neben meinem Steuerausgleich steht oder sonst was, kann nicht wirklich ein Problem sein. Andererseits ist die Position von Alois Pichler, dem ich mich da anschließe, ne, ist die, ich gehe jetzt nicht noch näher und nicht wieder auf die Sache ein, aber ist die, dass man sich auch wirklich was vergibt, wenn man nicht berücksichtigt, wo das drin steht. Man verliert ganz einfach etwas. Man muss nicht dogmatisch sein und sagen, es ist falsch, was Savigny tut. Man kann einfach sagen, es ist von einer respektablen Beschränktheit. Beschränktheit kann ja auch was Respektables sein, sich auf eine bestimmte Sache zu beschränken, aber man muss nicht jede respektable Beschränktheit einhalten und vor allem nicht, wenn sich bestimmte interessante Aspekte zeigen, angesichts dessen, dass man die Beschränktheit ein bisschen aufgibt. Und das Thema, dem ich längere Zeit nachgegangen bin, ist natürlich, wie viel kann man von dieser Beschränktheit oder sollte man von dieser Beschränktheit aufgeben? Weil wenn man zu viel von der Beschränktheit aufgibt, dann ist man ziemlich grenzenlos. Ne? Und wenn man grenzenlos ist, dann kann alles passieren, was manchmal ja erwünscht ist, aber manchmal auch nicht. Die Situation hier geht so weiter, dass, und da haben Sie jetzt diesen großen schrägen Strich, eine sehr interessante Geschichte, wenn man so ein bisschen im Mikroskopischen mal ansieht, wie die Arbeitsrichtungen im Nachlass von Wittgenstein laufen. Er hat 33 bis 34 Versionen von diesem Wittgenstein-Thema weiterentwickelt. Diese Versionen werden aber im nächsten Arbeitsprozess 36, wenn er dann also de facto an seinem Buch arbeitet, werden diese Versionen hier, die da entwickelt worden sind, die werden wieder ergänzt und eigentlich zurückgestellt, also hauptsächlich mal zurückgestellt und stattdessen ersetzt und ergänzt durch Rückgriffe auf Material, das im Big TypeScript drinnen ist. Sie können sich das, wenn Sie die Texte ansehen, ganz genau ansehen. Plötzlich kommen Dinge, die er schon weggelassen hatte im nächsten Zug, in dem 33er Zug, kommen im Jahre 36 wieder zurück aus dem Jahre 32 aus dem Big TypeScript in die Urfassung des Manuskriptes, die Sie hier sehen, 142, dann kommt das, hier sind wir jetzt parallel zu den Sachen, die ich Ihnen von den philosophischen Untersuchungen gezeigt habe. Aus einem Grund wichtig und hier anzumerken ist, ich will Sie nicht allzu stark quälen mit diesen Details, aber manche Details sind einfach interessant und gut zu erkennen, es ist wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen. Er hat mit dem Anfang unglaublich viel herumgearbeitet, also vergleichsweise sehr viel mehr als in anderen Dingen. Ich habe Ihnen das schon aus dem Notizbuch 152 gezeigt, wo Sie können das hier sehen. Ich hatte das also schon als Lyrik bezeichnet, wo er diese Passage drinnen hat, das aus 36 Augustinus beschreibt, wie der Mensch die Sprache lernt, wie das Kind die Sprache lernt. Augustinus beschreibt Confessiones so und so, wie der Mensch die Sprache lernt. Augustinus beschreibt das Lernen der Sprache so. In den Confessiones beschreibt Augustinus, wie das Kind die Sprache lernt. Er sagt, Augustinus beschreibt, wie der Mensch die Sprache lernt. Also das ist ihm einfach jedes Komma an der Stelle, hat ihm wehgetan, könnte man sagen. Das ist ihm wichtig gewesen. Also auf dieser Ebene ist es nun wirklich hauptsächlich eine biografische Tatsache, würde ich sagen. Aber was wir uns auch noch anschauen werden, was interessant ist, ist, dass in diese Urfassung aus dem Jahr 36 geht eine unter anderem, also wichtige, eine Manuskriptseite, die angeschlossen ist an das sogenannte große Format, an die Katalog Nummer 140, geht damit ein. Das ist so ein Punkt, wo man sieht, im Rahmen des Arbeitsprozesses, das war an der Stelle irgendwie 36, kommt zu der Stelle noch was dazu, was vorher nicht dabei gewesen ist und was für mich sehr, sehr interessant ist. Man kann würde ich durchaus selbstkritisch sagen und kann aber auch ein bisschen quasi einen Einblick in die Art und Weise der Arbeit mit sowas geben, wenn man konfrontiert ist mit der Endfassung und diese Endfassung, wie wir es in den philosophischen Untersuchungen vorliegen haben, halt auseinandernimmt, dann ist dort natürlich das ganze Material, das Interpretationsgrundlage ist schon vorhanden, aber es und an der Stelle könnte man sich tatsächlich alles das ersparen. In einer gewissen Weise kann man sich das alles natürlich ersparen, diese Vorgaben. Es ist aber trotzdem interessant, und ich muss dann zeigen, warum es interessant ist, zu bemerken, wie bestimmte Features davon plötzlich im Verlaufe der Situation auftreten und sich die Frage vorzulegen, wie man das interpretieren kann. Die Urfassung, Frühfassung übergehe ich jetzt da mal. Da kommen noch, das ist eine Sache, die ich Ihnen noch dann zeigen werde, weil das auch nochmal ein Hinweis darauf ist, wie peinlich mehrfach der Wittgenstein an diesen Stellen gearbeitet hat, dass er hat in der Frühfassung, also in dieser Frühfassung selber, in der Urfassung gibt es schon Umarbeitungen des Anfangs und in der Frühfassung ist Folgendes zu sehen, das werden wir uns dann anschauen. Es gab eine Frühfassung, die ein Diktat aus der Urfassung gewesen ist, mit den Seiten 1 bis 3. Diese Seiten 1 bis 3 aus der Frühfassung sind aber ersetzt und Wittgenstein hat nochmal eine extra Version, und zwar eben unter Zuhilfenahme von einer Umarbeitung der ersten Seiten, die in dem Manuskript der Urfassung drinnen ist, hat er noch einmal eine neue Fassung der drei Seiten gemacht und hat diese drei Seiten, die sind I, Doppel-I, Dreifach-I, sind die notiert, das können wir uns dann anschauen. Und diese ersten drei Seiten sind in der vorliegenden Version des Typoskripts der Frühfassung sind die eingesetzt für die ersten zwei, denke ich, Seiten, die hier vorgesehen waren. Wie auch immer, es geht aus der Frühfassung in die bearbeitete Frühfassung und von dort in die Spätfassung. Das soll uns jetzt hier mal genügen. Sie können sich das ausdrucken und eben entsprechend studieren. Jetzt schauen wir, hier schauen wir uns eben relativ wenig an. Das schauen wir uns hier an. Das ist jetzt ein Einblick in die, also was ich Ihnen da auch zeigen wollte. So sieht dieses Manuskript aus, aber interessanterweise wollte ich eigentlich gar nicht, aber es passt ganz genau. Das ist auf diese Projektion nicht besonders einladend. Ich werde es darum auch eher lassen. Das zu zeigen, ist mir doch ein sozusagen Anliegen. Am 15. Ja, wann ist das? 15. 7. 15.07.31 kommt hier. 14. schreibt er dieses Augustinus über das Lernen der Sprache. Platon nennt die Hoffnung eine Rede. Und dann schreibt er diese Passage hier, wenn Sie die späteren Varianten davon sehen, Augustinus, wenn er vom Lernen der Sprache redet, redet ausschließlich davon, wie wir den Dingen Namen beilegen oder die Namen der Dinge verstehen. Gut, das ist einfach nicht der richtige mediale Zugang, um Ihnen Faksimiles zu zeigen mit der Projektion. Das nehme ich mal zur Kenntnis und steige deswegen eher hier rein. Das war eine Frage, die Sie mir gestellt haben. Wie ist der Zugang zu dem Wittgenstein Nachlassressourcen am Netz? Das ist an sich hier die Nummer, http://library.nlx.com. Und noch einmal darauf hingewiesen, das können Sie zu Hause zwar aufrufen, aber Sie werden keine Freude damit haben, weil das ist nur fürs Uninetz freigeschaltet. Also Sie können bei uns im Computerraum ohne Probleme, Sie können an der Universität im Katalograum, wo immer Sie auf der, unten im PC-Raum natürlich auch, können Sie diese Sache aufrufen. Wir sind an der Stelle Item 111 und ich zeige Ihnen die beiden Möglichkeiten. Das, was Sie, womit Sie arbeiten und womit ich beginnen werde, ist jetzt diese. Ich beginne nicht mit dem 15., sondern ich beginne aus Gründen, von denen Sie dann gleich informieren werde, beginne ich früher. Und zwar beginne ich mit dem 8. Das ist am 8.7. hier. Ich hoffe, das sieht man. Ja. Am 8.7. Beginnt er mit Überlegungen, die bunt gemischt sind, aber von denen ich Ihnen einige Gedanken jetzt nahebringen werde, die den Rückbezug auf Probleme des Traktatus sehr, sehr deutlich machen und die, und das ist jetzt eine wichtige Pointe, auf die kommt es mir also sehr, sehr an, die das letzte Mal von mir angesprochene These, dass nämlich der Beginn der philosophischen Untersuchungen auf eine sehr verblüffende Art und Weise eine Fortsetzung und Verbesserung statt einer Korrektur des Traktatus ist, Ihnen ein wenig klarer zu machen versucht. Und dafür möchte ich also argumentieren. Ein kleiner Schritt dafür ist eigentlich schon geschehen. Also eines der wichtigen Argumente, die hier als Voraussetzung dienen können, damit man sozusagen ein gewisses Wohlwollen dieser These gegenüber entwickelt, ist das, dass man sich verabschieden muss davon, dass man konfrontiert ist mit, Sie wissen es, im Jahre 1945 hat der Wittgenstein ein Vorwort geschrieben, da hat er gesagt, er hat schwere Fehler gemacht und 45 ist also 25 Jahre, 20 Jahre, 16 Jahre, 16 Jahre, nachdem er angefangen hat, wieder zu philosophieren. Aber das braucht man gar nicht so sagen. Da ist sozusagen 20 Jahre und mehr nach dem Traktatus. Das heißt, es ist eine gigantische Strecke des Weges. Er hat sich ganz was anderes einfallen lassen. Es ist ein anderer Wittgenstein. Und der andere Wittgenstein fängt eben anders an. Diese Suggestion hat man besonders gerne, wenn man sagt, dieses Buch ist eben 45 geschrieben, fertiggestellt worden. Wir haben jetzt schon gesehen, dass das, womit das Buch beginnt, aus dem Jahre 31 kommt. Das heißt, es ist in der direkten Reaktion auf den Wittgenstein des Traktatus. Er ist noch genau mit den Dingen beschäftigt und das werde ich Ihnen zeigen, was ich Ihnen sozusagen, indem ich den Umgebungsbezug hier herstelle, des ersten Auftretens der Stelle, werde ich Ihnen zeigen, kann ich Ihnen zeigen, dass der Wittgenstein vollkommen drinnen steckt in der Rekapitulation und der nochmaligen Revision dessen, was im Traktat passiert ist, und innerhalb dieser Revision aus dem Traktatus-Kontext tritt das erste Mal der Augustinus auf. Ich könnte sagen, es gibt ja mittlerweile massiv viele Studien, oder einige Studien zumindest, die für einen mittleren Wittgenstein argumentieren, die sagen, es gibt einen Wittgenstein zwischen dem frühen und dem späten, einer der Enzo de Pellegrin, der eine Arbeit geschrieben hat über die Maschinenmetapher bei Ludwig Wittgenstein, der übrigens diese Arbeit auch zum Teil in Bergen im Archiv vorbereitet hat, und der in einer Sendung der Audiothek, auf die ich hier hinweisen möchte, mit dem Richard Heinrich, über die Nachlasssituation auch spricht, ist einer von denen, die sich daran anknüpfend dafür aussprechen, so einen mittleren Wittgenstein anzunehmen. Das ist der Wittgenstein im Umbruch zwischen den Vorstellungen vom Traktat und den Spätfassungen, wo es um Kalkül geht, um Maschine geht, um Automatismen. Das sind so Stichworte. Da könnte man also sagen, es gibt zumindest einen sozusagen Zwischenstufen, die man sich anschauen kann. Aber das Interessante, warum ich es jetzt hier erwähne, ist, das Interessante ist, hier gibt es überhaupt keine Zwischenstufen. Das ist direkt aus der Traktatus über Auseinandersetzung in den Beginn der philosophischen Untersuchungen. Das sind keine Zwischenstufen dazu notwendig. Es ist etwas passiert mit der Passage, und das, was mit der Passage passiert ist, ist, dass sie an den Anfang gesetzt wird, in einem späteren Zusammenhang. Aber von der Sache her steckt es also ganz massiv da drinnen, und um Ihnen das deutlich zu machen, fange ich also nicht mit Wittgenstein an, sondern fange damit an, was er eine Woche vorher, woran er sozusagen in dieser Woche gearbeitet hat. Dankenswerterweise hat er die Daten auch noch extra hingeschrieben. Und für Leute des vergangenen Sommersemesters wird das eine interessante Begegnung sein. Die werden damit was anfangen können, denn er spricht interessanterweise vom Bildbegriff. Der Bildbegriff, wie wir wissen, hat auch im Manuskript 115, 14, 15 eine große Wichtigkeit. Das ist etwas, was ihn beschäftigt. Ich habe in der Veranstaltung eben vor einem halben Jahr sehr, sehr deutlich zu machen versucht, inwiefern seine Beschäftigung aus dem Jahre 33, 34, 35 mit dem Bildbegriff eine Erweiterung des Bildbegriffes des Traktatus ist. Aber das zitiere ich jetzt hier nur, diese Erweiterungen, die insbesondere zu tun haben mit Bewusstseinsprozessen, mit Vorstellungen, mit Erinnerung, mit einer expliziteren Kritik des Repräsentationsmodells, die spielen hier noch keine Rolle, sondern er fragt sich sowas wie, ich lese es mal vor, wenn das Bild die Krönung Napoleons darstellen soll, so müsste man das nicht darunter schreiben, wenn es in dem Bild enthalten wäre. Wenn es also auch in der bloßen Beschreibung des Bildes mitbeschrieben wäre. Und da könnte man nun den Gegensatz zwischen Gedanken und Bild scharf fassen, indem man sagt, dass die Beschreibung des Gedankens im Gegensatz zu der des bloßen Bildes auch die Beschreibung der Realität enthalten muss, auf die sich der Gedanke bezieht. Aber hier liegt ein Fehler. Das sind Bemerkungen, die nun sozusagen sorgfältig und ein bisschen tentativ das im Traktat statuierte Verhältnis von Sprache, Welt- und Abbildtheorie so ein bisschen auseinanderzufalten versuchen, indem er nämlich das Folgende sagt. Erinnern sich, im Traktat gibt es eine ganz glatte Identifikation von Sätzen, Bildern, Abbildung zur Wirklichkeit. Da gibt es also keine, ein Satz ist ein Bild der Wirklichkeit und aufgrund dieses Bildes der Wirklichkeit, dass der Satz ist, kann er etwas darstellen. Die Schwierigkeit, die sich in dieser Situation von vornherein verbirgt, kann man sagen, die Wittgenstein nicht gesehen hat in der früheren Phase, aber auf die er jetzt hier in ein wenig hinsteuert, ist die, die er hier anspricht, nämlich warum ist denn ein Bild der Krönung Napoleons, ein Bild der Krönung Napoleons, das ist doch nicht, das ist doch sozusagen im Bild noch nicht garantiert. Wenn ich das Bild habe und das Bild zeigt mir einen bestimmten hochfeierlichen Vorgang im frühen 19. Jahrhundert, dann ist doch damit noch nicht gesagt, dass das der Napoleon ist, dass das die Krönung des Napoleons ist. Und in jedem Fall, der wichtige Punkt ist eben der, scheint, wenn ich unvoreingenommen an den Charakter des Bildes herangehe, Bild eine andere Rolle als Sätze oder Behauptungssätze zu spielen oder Gedanken, in dem Fall sagt er das, zu spielen. Denn wenn ich den Gedanken fasse, dass Napoleon gekrönt worden ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dann ist für diesen Gedanken des Napoleons, der dort gekrönt worden ist, ist schon ein Sachbezug notwendig. Weil wenn ich nicht weiß, worauf sich der Name Napoleon in diesem Satz, mit dem ich den Gedanken ausdrücke, bezieht, dann ist es auch kein Gedanke, der was zu tun hat mit Napoleon. So ein Gedankenfragment bestenfalls, ein unfertiger Gedanke. Und die Frage ist, wie gedanklich, was für Art von Gedanken unfertige Gedanken sind. Also aber in jedem Fall funktioniert der Gedanke an die Krönung des Napoleons, der funktioniert nur, wenn da schon eine Beziehung auf den Napoleon mit drinnen ist. Und interessanterweise braucht man das fürs Bild nicht. Man kann mit dem Bild, das Bild ist durchaus ein legitimes Bild, auch wenn ich nicht weiß, dass das der Napoleon ist. Dann ist es halt was anderes. Es ist nicht vorgeschrieben, implizit spricht er da davon. Es ist nicht vorgeschrieben, da beginnt er quasi seinen Rigorismus das erste Mal so aufzubrechen, nicht vorgeschrieben, dass das Bild sich eins zu eins direkt auf die Wirklichkeit bezieht. Bilder haben ein größeres Eigenleben. Und Bilder sind, sagt er jetzt an dieser Stelle, wenn sie Bilder der Wirklichkeit sind, nicht deswegen Bilder, weil sie einfach die Wirklichkeit so topfit genau darstellen, sondern weil, da greift er zurück auf unser intuitives Verständnis, weil wir drunter schreiben, das ist die Krönung Napoleons. Damit würden also auseinandergespalten werden, zunächst einmal diese Thesen des Traktates, nachdem der Gedanke, das Bild, der Satz isomorph zur Wirklichkeit sind. Interessant ist jetzt als nächstes, dass er sagt, aber da liegt ein Fehler drinnen. Der Fehler bringt uns jetzt auf eine schärfere Form der Fassung dessen, was die Bildhaftigkeit im Traktatus bewirkt, was sie welche Rolle sie spielt. Und es wird sich zeigen, dass diese schärfere Fassung der Bildhaftigkeit des Traktatus einen wichtigen Ausgangspunkt dafür gibt, sich Überlegungen von der Art zu machen, mit denen dann die philosophischen Untersuchungen beginnen. Also eins nach dem anderen. Er sagt einerseits, da liegt wohl ein Fehler. Und worin besteht der Fehler? Liegt denn der Grund der Verschiedenheit nicht darin, dass das gemalte Bild an sich nicht ein Teil eines viel umfassenderen Bildes einer Sprache ist? Durch die Überschrift gliedern wir das Bild in das Umfassendere ein. Könnten wir es nicht auch so tun, dass wir es in eine Serie von gemalten Bildern eingliedern? Jetzt kommt das Nächste. Das Charakteristische an der Sprache ist, dass alle Erklärungen zum Voraus gegeben werden können. Das heißt, dass man sie alle musste voraussehen können und keine erst ad hoc gegeben werden muss. Und das ist es, was die Bildhaftigkeit auszumachen scheint. Lassen wir es mal dabei.